Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute eine wirklich bemerkenswerte junge Frau. In der Ukraine hat sie mit 15 erste Texte veröffentlicht. Sie hat ein Theater gegründet. Sie ist Ärztin von Beruf und Schriftstellerin dazu. Und sie kam bereits 2018 aus der Ukraine nach Deutschland, also noch vor dem Angriffskrieg des vergangenen Jahres. Heute unterstützt sie ihre Landsleute, die nach Deutschland fliehen, wo immer sie kann. Und es ist kompliziert. Irina Fingerova kommt aus einer russisch-jüdisch-ukrainisch sprechenden Familie. Auch das beeinflusst sich gegenseitig, zieht sich an und stößt sich ab. Herzlich willkommen, Frau Fingerova.
Hallo, ich freue mich.
Ich mich auch. Wir werden über einiges Schwere sprechen müssen, aber ich würde gerne mit etwas Leichtem beginnen. Heute leben Sie mit Ihrer Familie bei Dresden in Kamenz und Sie haben da ein paar Projekte ins Leben gerufen, unter anderem die Essgewohnheiten und das Seelenleben der Kamenzer ergründet. Wie das denn?
Also wir wohnen schon seit fast anderthalb Jahren in Dresden, aber vorher haben wir 3 Jahre in Kamenz gewohnt. Und Kamenz ist eine kleine, schöne Stadt in der Nähe von Dresden, so 30 Kilometer entfernt. Und ich hatte am Anfang an keine Bekannten, ich war gelangweilt und ich hatte auch ein kleines Baby. Und am Ende habe ich schon mich mit allen Rentner und Alkoholiker in Kamenz kennengelernt, weil ich ständig unterwegs war mit dem Kinderwagen. Und ja, ich habe dann ein kleines Projekt ausgedacht. Ich habe wie eine Befragung gemacht, einfach mit den Leuten auf der Straße, habe ich über die Essgewohnheit gefragt und dann wollte ich ja das literarisch bearbeiten und ein bisschen über über ihre Seele reden.
Wie haben die denn geguckt? Also wenn mich jemand auf der Straße einfach fragte, was essen Sie gern? Ich würde erstmal stutzen.
Ja. Die waren ein bisschen überrascht, aber ich denke, die Leute in Kamenz, die sind auch sehr freundlich und meistens mehr offen, als man erwartet kann, weil die sind auch gelangweilt. Und wenn jemand kommt und etwas Interessantes macht, dann sind sie dabei.
Eine Erfahrung, die wir bestimmt aufnehmen werden in diesem Gespräch. Eines müssen Sie noch klären. Was war denn nun das Lieblingsessen der meisten Kamenzer?
Naja, so Würstchen.
Würstchen. Und was ist Ihr eigenes? Was schmeckt Ihnen?
Was schmeckt mir? Ich mag Avocado und ich mag etwas essen, was schon jemand für mich gekocht hat.
Ab und zu habe ich ja mit Schriftstellerinnen zu tun, da ist man allerhand gewöhnt an literarischem Entdeckerdurst, aber dass jemand mit 9 sich die dicken Bücher von Victor Hugo schnappt, also den Glöckner von Notre Dame oder die Elenden, wie Irina Fingerova das getan hat, das hat mich doch erstaunt. Haben Sie sich nicht verzählt, war es tatsächlich mit 9?
Naja, also 9 oder 10, weil es war damals so, mein Opa hatte Schlaganfall und meine Mutter hat mit ihm ganz viel Zeit verbracht auf eine andere Wohnung. Und ich war meistens mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Und mein Bruder ist Schachmeister seit Kindheit, seit er 6 ist und er ist 11 Jahre älter. Und mein Vater hat mit ihm meistens Schach gespielt und sie haben immer gesagt, oh Ira, das ist mein Name, möchtest du mit uns Schach spielen? Und ich hatte natürlich keine Lust, Schach zu spielen. Deswegen habe ich Bücher gelesen.
Völlig logisch. Wenn der Bruder Schachmeister ist und der Opa einen Schlaganfall hatte, muss das Mädchen Schriftstellerin werden und Victor Hugo lesen. Alles klar.
Ja.
In Ihrer Familie oder durch Ihre Familie ziehen sich verschiedene Sprachen. Russisch, Ukrainisch, Jiddisch. Haben Sie den Hugo in welcher Sprache gelesen?
Naja, also damals auf Russisch. Ich habe damals nur Fernsehen auf Ukrainisch und ansonsten Jiddisch, naja, ich kenne nur Schimpfwörter auf Jiddisch.
Damit kommt man ziemlich weit, wenn man Schimpfwörter einer Sprache kennt. Ja. Aber das Russische und das Ukrainische sind in Ihrer Familie verankert. Sie stammen aus Odessa.
Also vor 15 Jahren zum Beispiel, reden die Menschen in Odessa eher Russisch. Jetzt hat sich alles natürlich verändert. Und mein Vater zum Beispiel, er kommt aus Vinica und ursprünglich hat er auf Ukrainisch geredet. Aber im Folge der Russifikation hat er auf Russisch gewechselt, weil das war damals besser für seine Zukunft perspektivisch und mhm. er hat eine russische Sprache ausgewählt und sowas passiert mit ganz vielen Ukrainer und jetzt ist es ganz anders geworden nach dem Krieg, ja.
Das hat sich so verändert ja. durch den Krieg. Es ging also, als sie jung waren, alles einigermaßen organisch durcheinander.
Ja.
Heute vermeiden es viele Ukrainer, Russisch zu sprechen, Sie auch?
Ja, also ich schreibe zum Beispiel seit 2022 auf Ukrainisch, weil ich denke, dass ukrainische Kultur auf Ukrainisch repräsentiert werden muss. Und außerdem, ja, zu Hause reden wir noch auf Russisch, weil wir sind hier in Deutschland und ja, es wäre kompliziert, wenn wir noch eine andere Sprache benutzen müssen, weil im Alltag müssen wir sowieso Deutsch reden und ja, mhm. also für uns wäre es jetzt kompliziert, aber zum Beispiel mit geflüchteten Menschen, die jetzt nach Dresden gekommen sind, reden wir meistens auf Ukrainisch, weil das ist auch Teil von, also die können ihr Trauma so bearbeiten. Sie möchten sich einfach von russischer Kultur und von der russischen Sprache abgrenzen. Und das ist, ich kann das nachvollziehen.
Und Sie fragen als Ärztin auch vorher, in welcher Sprache jemand mit Ihnen reden möchte, weil das sonst eine Tür ja. verschlösse. Also das würde eine Tür verschließen, wenn Sie jemanden einfach so auf Russisch ansprechen?
Also ich möchte keinen Druck machen, weil es gibt auch Leute, die denken, dass sie jetzt auf Ukrainisch reden müssen. Ansonsten, keine Ahnung, würde ich denken, dass sie aus Russland sind oder dass sie nicht genug patriotisch sind. Ich möchte keinen Druck machen. Ich brauche Vertrauen mhm. zwischen mir und meinen Patienten. Deswegen frage ich immer auf Deutsch, Russisch oder Ukrainisch. Das können sie doch verstehen. Und sie sagen immer Russisch oder Ukrainisch und dann fange ich an. Also.
Inzwischen haben wir gelernt, dass Ukrainisch eine selbstständige Sprache ist.
Ja.
Ich bin nun Laien in beiden, ich kann beide Sprachen nicht und es geht sicherlich vielen so. Ich kann den Unterschied spontan nicht hören zwischen diesen beiden Sprachen. Aber für Sie ist das natürlich auch, haben Sie eigentlich Ihre Hauptsprache, die glaube ich in der Familie doch das Russische war, haben Sie ja. die jetzt richtig gewechselt?
Meine Hauptsprache war Russisch und ich denke noch auf Russisch. Aber ich schreibe auf Ukrainisch und das ist der Prozess. Und ich denke, in 10, 15 Jahren, also die nächste Generation in der Ukraine, fast niemand wird auf Russisch reden. Es gibt schon ganz viele Eltern, die am Anfang an kein Russisch benutzen und die Kinder, die kennen das nicht, weil der Unterschied ist riesig. Das ist wie zwischen Deutsch und Holländisch. Das ist eher mhm. Richtung Polnisch, die ukrainische Sprache.
Mhm. Sie waren ein dauerschreibendes und ein dauerlesendes Kind offenbar, mhm. haben sich dann aber trotzdem für ein Medizinstudium entschieden in der Ukraine und wollten aber immer Schriftstellerin werden. Das sind doch eigentlich zwei Berufe, ja. die zugleich Berufung sind.
Das stimmt.
Schwer unter ein Dach zu kriegen.
Ja, aber damals, als ich 16 war, ich war auch ganz arrogant und ich dachte, warum soll ich, keine Ahnung, Journalistik studieren? Ich kann das schon. Ich muss dann etwas anderes studieren. Und meine Mutter ist eine Ärztin. Es hat mich doch beeinflusst. Das habe ich damals nicht verstanden, aber natürlich. Also mein Opa, der Vater von meinem Vater, war Arzt und meine Oma, die Mutter von meiner Mutter. Also es gibt in meiner Familie entweder Ärzte oder Lehrer.
Ärzte oder Lehrer.
Ja.
Frau Fingerhofer, Sie sind gemeinsam mit Ihrem Mann schon 2018 nach Deutschland ausgewandert. Also so rundum glücklich können Sie in der Ukraine nicht gewesen sein. Warum wollten Sie weg?
Naja, vorher waren wir auch kurz in Israel, also 4 Monate. Und wir wollten uns entscheiden, wohin wir am Ende hinziehen, weil ja irgendwie wollten wir als Ärzte in der Ukraine nicht anfangen, weil es gab damals mehr Korruption und nicht so viele Möglichkeiten für die professionelle Entwicklung. Und außerdem wollte ich einfach raus. Also ich dachte damals, oh, das ist zu klein für mich. Und jetzt habe ich so ein Heimweh, als wir nur ich weiß nicht, hingezogen sind und dann kam es Corona. Ich habe mit Google Map auf meiner Straße gewandert, mhm. weil ich Heimweh hatte. Aber damals dachte ich, Odessa, nein, nicht für mich.
Mhm. Heute haben Sie Heimweh, wonach vor allem?
nach meiner Stadt, also nach Odessa. Und ich denke, Odessa ist wirklich eine magische Stadt und auch sehr spontan und interkulturell. Und ich denke einfach, dass Odessa wunderschön ist. Ich war neulich in Odessa, also schon nach dem Kriegsbeginn. Im Mai in diesem Jahr war ich in Odessa eine Woche, um meine Oma zu besuchen.
Mhm. Nach wie viel Jahren haben Sie sie wiedergesehen oder nach welcher Zeit?
Ich war kurz vor dem Krieg in Odessa und dann seit dem Kriegsbeginn war ich nicht. Und dann im Mai bin ich endlich gefahren.
Darüber werden Sie uns bestimmt noch erzählen. Ich möchte noch mal zurück zu Deutschland stand zur Wahl und Israel stand zur Wahl für Sie 2018, wenn ich es richtig weiß. Warum ist es schlussendlich Deutschland geworden und nicht Israel?
Naja, in Israel wäre es einfacher. Man konnte dort eine Prüfung auf Russisch bestehen, also und dann als Arzt tätig sein. Aber eine Freundin von mir wohnt in Dresden und sie hat ganz intensiv Werbung für Deutschland gemacht. Und ich habe auch damals per Anstalter ganz viel gereist, also Hitchhiking. Und ich habe immer in Dresden angefangen. Das war für mich auch wichtig. So. Ja. Und außerdem mein Mann, er ist zu zielstrebig, also ich habe noch gezweifelt und er hat schon Deutsch gelernt. Und
da war es klar.
Genau.
Irina Fingerdowa ist unser Gast aus einer russisch sprechenden jüdischen Familie aus Odessa, aus der Ukraine stammend. Und klar, seit 1,5 Jahren hat sich auch ihr Leben sehr verändert. Sie hilft Geflüchteten aus der Ukraine, wo sie kann, vor allem auch als Ärztin. Sie haben darüber auch Texte geschrieben. In einem steht, das zitiere ich mal, Probleme, mit denen ich vorher zu tun hatte. Bluthochdruck, Nagelpilz und ein Haufen junger Neurotiker mit Hang zur Kunst wie ich selbst. Und jetzt? Womit haben Sie jetzt zu tun?
Naja, jetzt habe ich ganz viele Patienten aus der Ukraine und meistens junge Frauen mit Kleinkindern, die einfach erschöpft sind. Und viele haben auch posttraumatische Belastungsstörung und viele haben Schlafstörung, also es geht doch ganz häufig um solche Zustände und Depressionen auch, besonders jetzt nach dem Jahr von dem Kriegsbeginn hat es sich verschlechtert, weil vorher hatten die Leute Hoffnung und jetzt ist die Hoffnung weg. Und Hoffnung ist auch ein sehr gutes therapeutisches Mittel sozusagen.
Was mir auffiel, Sie schreiben, die Menschen kommen zu Ihnen und hätten eigentlich gerne eine körperliche Diagnose. Frau Doktor, bitte sagen Sie, dass mit meiner Schilddrüse irgendwas nicht stimmt. Und die eigentliche Diagnose heißt natürlich Flucht, Angst und Krieg.
Ja.
Müssen Sie das erstmal erklären? Also ist das den meisten also ganz fremd in ihrer Situation?
Ja, also die Leute, die brauchen ganz häufig einen legalen Grund, warum sie sich unglücklich fühlen, weil formell, sie sind jetzt in Deutschland, die Kinder sind in der Sicherheit, theoretisch ist alles gut, also im Vergleich mit den Eltern, die jetzt in der Ukraine geblieben sind, aber natürlich ist das nicht gut und sie schämen sich, dass sie sich so schlimm fühlen. Weil sie vergleichen sich ständig mit den anderen Menschen. Aber ja, Schmerzen sind Schmerzen. Und das ist nicht so wichtig, ob jemandem schlimmer geht. Subjektiv nehmen sie diese Schmerzen sehr intensiv wahr. Und die kommen ganz häufig nur, damit sie zum Beispiel ausschließen können, dass sie morgen nicht sterben, weil die sind hier allein und die sind für Kinder zuständig. Und ich habe auch ganz viele junge Frauen mit Panikattacken.
Sie sind allein auf sich gestellt in einem fremden Land, auch wenn man hier nach Möglichkeit versucht zu helfen. Sie sind ohne ihre Väter, Ehemänner, Söhne. Also sie sind allein in einem fremden Land. Sie zitieren da auch den Psychiater Viktor Frankl, den österreichischen Psychiater, mit dem Satz, alles, was sie fühlen, ist natürlich. Eine anormale Reaktion auf anormale Umstände ist normal, denn sie sind ein lebendiger Mensch.
Ja.
Ist das ein Satz, den Sie oft brauchen, also für sich?
Ich brauche das oft und dann weinen sie und dann schämen sie sich, dass sie weinen und dann fühlen sie aber Erleichterung und irgendwie geht es weiter.
Schwierige Aufgabe.
Ja, aber ich freue mich, weil vorher, also als der Krieg begonnen hat, ja, damals hatte ich noch in Cummins als Assistenzärztin gearbeitet im Malteser Krankenhaus. Und ich habe auch gleichzeitig Kosten für Medikamente und medizinische Ausrüstung gesammelt, also Spenden gesammelt. Und das war wahnsinnig schwierig. Und dann hatte ich eine kleine Pause zwischen zwei Jobs. Und dann habe ich mich meistens damit beschäftigt. Und ich war auch erschöpft, weil das ist nicht so einfach. Das ist Logistik, das ist eine andere...
eine andere Welt.
Genau. Und dann, als ich in Praxis angefangen habe und so viele ukrainische Patienten hatte, dann musste ich das nicht weitermachen. Also dann habe ich aufgehört mit Medikamentensammlung, weil ich fühlte, okay, ich mache genug. Weil ich denke, viele Ukrainer, die im Ausland sind, die fühlen, dass sie... ja, dass sie nicht genug machen, ja, weil die können das nicht miterleben und dann müssen sie mindestens was Gutes für die Ukraine tun und das ist nie genug.
Schuldgefühl heraus.
Genau.
Ja. Sie haben auch viele russische Patienten, las ich, und die sagen dann immer ganz schnell, ich bin nicht russisch, ich bin jüdisch.
Mhm, ja.
Was meint das und warum betonen die das so?
Naja, damit ich weiß, dass sie... dass sie Juden sehen und ich bin auch Juden und die sehen das. Also Juden können das irgendwie ganz gut sehen und ich habe meine jüdische Nase und sie können das irgendwie verstehen und dann hoffen sie, dass, weiß ich nicht, ich werde dann sie besser behandeln oder so.
Naja, auch für die jüdische Minderheit war das wahrscheinlich auch in der Ukraine nicht leicht und in Russland sowieso nicht.
In Russland, denke ich, war es...
das ist eine Menge.
Ja, in der Ukraine, naja, als Kind habe ich ein paar Mal sowas gehört. In der Schule, denke ich, ja, dass ich Judin bin und lalala, aber das war nicht so schlimm. Und meine Mutter, sie arbeitet als Ärztin und sie war auch in jüdischer Gemeinde tätig. Und ich habe dort ganz viel Zeit gebracht. Ich habe dort im Theater gespielt, ja, bis ich 16 war, also seit Kindheit. Und... wir hatten auch immer Veranstaltungen für die Stadt gemacht und alle haben sich gefreut.
Sie haben uns vorab etwas erzählt, was mir gar nicht so klar war, nämlich, dass Sie in Deutschland eine ganze Reihe russischstämmiger Menschen treffen, die, ich sag mal so, als Homo Sovieticus in Deutschland leben. Wen meinen Sie und wie lebt ein Homo Sovieticus?
Also alle diese Menschen, die vor 30 Jahren hingezogen sind und sie wohnen noch im Russland, die damals existiert hat. Und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es jetzt ein anderes Land ist. Und ja, und sie hören russische Funk und sie lesen russische Nachrichten. Also
und
wirklich,
glauben
das? Ja, und glauben. Also reine Propaganda. Also das funktioniert. Und es gibt mehrere und zum Beispiel in Dresden, in jüdischer Gemeinde, gibt es auch mehrere, die so Homo Sovieticus sind.
Das gibt dann Konflikte, ne? Handfeste Konflikte.
Ja, aber ich kann ganz gut die Realität ignorieren und ich höre einfach Kontakt auf. Ich meine...
wir sprechen so viel über andere, weil sie versuchen, denen zu helfen. Aber Sie haben sich als Auswanderin aus der Ukraine natürlich 2018 Ihre Verbindungen zur Heimat auch anders vorgestellt. Mhm. Ihre Familie ist auch zerrissen. Ihr Bruder ist noch da. Ihre Oma ist noch da. Wen vermissen Sie am meisten und um wen haben Sie Sorge, Frau Fingerova?
Ich mache mich Sorge um meine Oma und um meinen Bruder natürlich. Und mir fehlt auch meine Freundin, die in Odessa geblieben sind. Und eine Freundin von mir hat zum Beispiel jetzt eine Tochter gekriegt und ein anderer darf natürlich das Land nicht verlassen, weil er ein Mann ist. Also ich vermisse schon meine Freundin, weil... ja, die Familie ist Familie, aber ich habe auch sehr enge Beziehungen mit meinen Freunden.
Und die Oma lebt, glaube ich, in einem Hochhaus und kann nicht mehr einfach so auf die Straße oder in einen Luftschutzkeller
also,
und könnte nicht fliehen und ist auch zu Hause und verwurzelt.
Sie möchte nicht.
Sie möchte nicht.
Also sie ist 39 und sie war in Ghetto.
93, ne?
habe ich das immer wieder gemacht. Okay, sie ist.
Das sind die Schwierigkeiten des Deutschen. Wir zählen die Zehner voran, ja, 93.
Genau, ne? Oder ich mache es einfach, dass ich jünger werde. Genau, also sie war in Ghetto. Und das ist auch interessant. Sie hat damals Germanistik studiert, aber nur, weil mein Opa Medizin studiert hat und sie dachte, ich muss auch jetzt ein Studium bekommen. Und Germanistik war die einzige Möglichkeit. Deswegen kennt sie Deutsch und sie kennt auch Jiddisch. Also sie konnte sich hier ganz voll fühlen. Aber sie war im Ghetto und bis dahin mag sie Deutschland nicht. Also. Mhm. Und sie hat auch diese Vorstellungen über Naziland oder so, obwohl sie reflektiert und sie versteht, dass es schon Vergangenheit ist. Aber irgendwie...
Sie hat einen Krieg überlebt, ja, im Ghetto. Wer wollte ihr es verdenken, ja, dass sie da nicht mehr hin will?
Ja, und früher war es mir nicht so klar, aber jetzt, wenn ich so viele Patienten zum Beispiel von Mariupol oder von Kharkiv sehe, kann ich mir auch kaum vorstellen, dass die Kinder von diesen Patienten in 50 Jahren nach St. Petersburg hinziehen. Also das ist klar.
Unser Gast, Irina Fingrova, identifiziert sich mit dem Schreiben genauso wie mit der Medizin oder fast noch mehr? Wie ist das?
Fast noch mehr.
Fast noch mehr.
Ich meine, für mich Medizin ist ein Beruf und ich mache das und ich wollte immer Ärztin werden, aber ja, ohne Job kann ich trotzdem mich als ihrer fühlen und ohne Schreiben wäre es für mich kompliziert, mich wirklich zu identifizieren. Und also als meine Tochter geboren ist und die ersten 3 Jahre habe ich fast nichts geschrieben, weil, naja, ich hatte irgendwie keine Kraft und keine Zeit und ich hatte damals wirklich Angst. Ich dachte, vielleicht ist das nur eine Phase, vielleicht schreibe ich dann niemals mehr. Und das war so eine richtig existenzielle Krise und dann habe ich verstanden, dass für mich es super wichtig ist.
Mhm. Sie haben einige Essays auch in Deutschland veröffentlicht, so eine Mischung aus literarischem und journalistischem Schreiben. Die haben mich sehr beeindruckt, weil sie sehr, sehr plastisch sind. Ich möchte mal aus einem zitieren, da heißt es: Ich hasse die russischen Soldaten, die in die Ukraine gehen, um Geld zu machen. Hasse ihre dämlichen Ehefrauen, die sich über den neuen Lada freuen. Hasse die Idiotin, die in einem abgefangenen Gespräch ihrem Mann kokett grünes Licht gab, ukrainische Frauen zu vergewaltigen. Ich hasse auch meine klebrige Furcht vor einer Reise nach Odessa, um meine 93-jährige Großmutter zu besuchen, die in ihrem Leben 2 große Kriege erlebt hat. Das geht noch ziemlich lang so weiter. Mhm. Und dann heißt es, aber natürlich hasse ich die Russen nicht. Ich habe mich gefragt, wie war dann so Ihr Lebensgefühl, als dieser Text vor Ihnen fertig auf dem Tisch lag? Alles mal aufgeschrieben.
Also... ich habe ganz lang diesen Text geschrieben. Ich habe das für eine Lesung in Düsseldorf geschrieben im Rahmen vom Asphaltfest. Ich wollte, eigentlich es geht hier auch um Quarantäne von der russischen Kultur und dann erkläre ich auch, warum es so wichtig ist, erstmal keine Mischung von ukrainischer und russischer Kultur zu machen, weil ganz viele Organisatoren von irgendwelchen Festivals oder Veranstaltungen, sie wollen immer Dialog zwischen Russen und Ukraine. Und das ist erstmal zu früh und ich habe auch erklärt, warum. Und ich habe auch geschrieben, dass für die Ukraine ist jetzt eine wichtige Phase, wenn alle Leute plötzlich sich mit Ukraine identifizieren. Ja, weil vorher mit nationaler Identität war es teilweise ganz schwierig.
Auch jetzt, wann verhandelt wird, muss letztlich die Ukraine entscheiden. Und ich frage mich auch immer, wie man mit einem Krokodil verhandeln soll, das einem ins Bein gebissen hat. Das ist für mich so immer das Bild, wenn man diesen beiden Ländern zuruft, verhandelt doch endlich. Wie soll das gehen?
Ja, also wenn Krokodil Blut sieht, dann
beißt es mehr.
Beißt es mehr und dann muss der Krokodil geschossen werden und... Ich denke wirklich, es gibt keine andere Option, leider, weil, ja.
Naja, aber derzeit ist es natürlich ein Krieg, in dem sich beide Parteien doch mehr oder weniger eingegraben haben. Dann wird ein kleines Dorf eingenommen, dann gibt es hier 10 Meter, da 20. Es kostet unendlich viel Blut. Man fragt sich schon, soll das ewig noch so weitergehen? Sind alle ratlos?
Ja, aber ich denke, es gibt kein Frieden ohne, also das ist der Krieg für Unabhängigkeit. Und wenn, ich weiß, ganz viele Deutsche denken, okay, die armen Leute sterben dort in der Ukraine und die Kinder auch. Warum kann Zelensky das nicht einfach aufhören? Aber das funktioniert nicht so. Und Mentalität von Russen ist einfach anders. Mhm. Und wir haben alle schon gesehen, was in Bucha oder in anderen okkupierten Städten war. Und es wäre überall so.
Das verstehe ich gut.
Die zerstören einfach die ukrainische Kultur. Die machen das auch. Sie zerstören zum Beispiel Bücher in ukrainische Bibliotheken in die Städte, die okkupiert sind. Und ja, es gibt einfach kein Rückwerk jetzt.
Danke für Ihre Brücke zu den Büchern. Wir wollen ja auch noch über Ihr Schreiben reden. Im Deutschen haben Sie noch nichts Ausführliches veröffentlicht, in der Ukraine schon. Aber zum Beispiel bei dem Essay, aus dem ich eben vorgelesen habe, der mich wirklich beeindruckt hat, weil er auch in so feinem Deutsch geschrieben ist. Das Ukrainische kann ich ja nicht beurteilen, aber in sehr, sehr feinem Deutsch ist Jakob zuständig. Wer ist das?
Oh, Jakob, Jakob Voloschik, das ist eine wirklich sehr coole Geschichte. Als mein erstes Buch in Odessa erschien, wurde, das war das zweite Buch mit Kurzgeschichten entschieden wurde, das war 2017. Eine deutsche Frau hat das Buch gekauft. Ich habe damals Stammtisch in Odessa besucht, um Deutsch zu lernen. Und sie hat mein Buch auf Russisch gekauft. Einfach so. Aber sie konnte kein Russisch. Und sie hat dieses Buch für ihr Freund gekauft und dann an Mykolaiv geschickt. Das ist eine Stadt in der Nähe von Odessa. Und er hat das Buch gelesen. Er heißt Jakob. Und dann hat er mich in Facebook gefunden und er hat geschrieben, das ist so ein gutes Buch. Ich würde gerne das übersetzen und vielleicht nach einem deutschen Verlag suchen oder so oder nach einem deutschen Magazin. Und ich wusste damals noch nicht, dass ich nach Deutschland fahre. Und das war wie ein Zeichen.
Also erstmal Kompliment an Jakob. Den Nachnamen habe ich nicht genau verstanden.
Nein, ich habe Jakob. Angst, dass ich das auch nicht so richtig sage. Waloschik, er ist er hat polnische Wurzeln. Waloschik, Jakob Waloschik.
Irina Fingerova war im Mai in Odessa, hat ihre Oma wiedergesehen. Was war das für ein Besuch? Man denkt sich ja nicht, dass man im Moment so einfach nach Odessa kommt.
Ja, das war wunderschön. Ich meine, ich fühlte mich so lebendig und mein Ziel war, dass ich dorthin fahre und auf jeden Fall also maximal mein Leben genieße. Weil natürlich hatte ich Angst und ich wusste auch nicht, wie ich auf alle diese Luftalarmungen reagieren würde. Aber als ich schon in Odessa war, habe ich mich entschieden, ich bin jetzt da und ich möchte keine Angst fühlen. Und ich habe auch keine, weil es gab Sommer und Meer und das Wetter in Odessa war wunderschön. Und das war einfach sehr komisch. Ich war mit einem Freund von mir fast in der Nacht am Strand. Wir haben Aperol getrunken, ganz viele junge Leute da. Und gleichzeitig, ich weiß, dass ganz viele junge Leute jetzt zu Hause bleiben, weil sie Angst haben. Zum Beispiel, das ist in der Ukraine nicht wie in Russland, aber manchmal passiert auch, dass jemand diese Einberufung auf der Straße bekommt oder so.
Die Einberufung und
Einberufung, ja. Selten, aber es gibt ganz viele Leute, die Angst haben. Und als ich hier war, ich dachte, dass auf der Straße nicht so viele junge Männer sind. Aber nein, das war anders. Und
aber es ist schon so ein gewisses Absurdes da, nicht? In Odessa kann man schönes Wetter, ja, kann man Strandleben erleben. Man kann ins Café gehen, alles schön. Man muss nur damit rechnen, dass plötzlich eine Rakete in die Pizzeria fliegt und 13 Leute tot sind. Ist einer ukrainischen Schriftstellerin passiert. Also es ist wirklich ein Tanz auf dem Vulkan. Ja, sicher ist das, man überhaupt nicht.
Das war eine ukrainische Schriftstellerin, Viktoria Amelina, 38 Jahre alt. Sie hatte einen Sohn, 10 oder 11 Jahre alt und das war einfach schrecklich. Und sie sollte nach Artresidenz nach Frankreich fahren in 2 Wochen. Aber leider war sie in dieser Pizzeria mit Journalistin aus Columbia. Und ja, danach hatte ich auch Angst. Also ich war vorher in Odessa, aber nach diesem Nachricht zum Beispiel dachte ich, oh, es kann wirklich überall einschlagen.
Und man versucht das Leben zu feiern, weil der Tod ständig um die Ecke guckt. Ne?
Ja. Und ich habe, das ist Falsch, ja, ich weiß das, aber ich habe in Odessa Luftalarmierungen ganz häufig ignoriert, weil ich war zum Beispiel mit meinem Bruder oder mit meinen Freunden und die sind schon eingewöhnt. Das ist schon, sie leben doch so, sie können nicht jedes Mal im Keller gehen. Und obwohl ich Angst am Anfang an hatte, ich musste genauso mich verhalten wie sie, weil ich konnte diesen Schutzmechanismus nicht zerstören. Ich würde nicht sagen, nein, wir müssen jetzt alle im Keller, weil ich nur für eine Woche hier bin und die wohnen dort in dieser Realität.
Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt jede Menge Töne dazwischen.
Eben das auch war wunderschön. Für sie. Und was auch für mich sehr wichtig war, meine Oma, sie war... ja, fast 3 Jahre zu Hause, vielleicht mehr auch. Und sie wollte einfach nicht raus. Und ich habe sie überzeugt und ich habe also Rollstuhl gekauft und wir waren am Meer. Und dann haben wir auch Friedhof besucht. Und ich denke, für sie war es auch sehr wichtig, weil sie hat auch gesagt, jetzt kann ich sterben. Und das war für mich sehr wichtig, dass sie alles, was sie wollte, erledigt hat. Ich möchte nicht, dass sie stirbt, aber... das ist wichtig, dass sie so ein Gefühl hat.
Klar, mit 93. Danke, dass Sie uns das erzählen, dass Sie uns das anvertrauen, Frau Fringerowa. Ich möchte nochmal zurück zu Ihrem Leben in Dresden. In Dresden gibt es ein ukrainisches Haus. Gibt es das seit 1,5 Jahren oder gibt es das schon länger?
Also, ukrainisches Haus existiert seit Oktober 2022. Das ist Projekt von unserem Verein, Plattform Dresden e.V. Die Vorsitzende ist Dr. Tetjana Iwanchenko und wir haben mit ihr eigentlich einen Verein kurz vor dem Krieg gegründet, um Buchclub zu machen. Mhm. Aber danach, nach dem Kriegsbeginn, haben wir ganz andere Sachen gemacht und wir haben zum Beispiel zusammen mit griechisch-katholischer Pfarrei St. Michael eine Initiative gegründet, ukrainisches Koordinationszentrum. Jetzt ist die Leiterin Natalka Bock. Und also das ist jetzt auch ein großes Projekt. Wir haben ganz viele humanitäre Hilfe und Medikamente damals gesammelt. Und auch wir haben viele Flüchtlinge geholfen, die Unterkunft in Dresden zu finden.
Genau. Also eine Mischung aus was ganz Praktischem, ja, und aber auch aus Gemeinsamkeit. Und Kulturveranstaltungen, nicht? Ist Kultur ein Stück Überlebens- oder doch, na sag mal, wenigstens eine Überstehenshilfe, dass man besser durch diese Zeit kommt? Sie also planen noch eine große Ausstellung?
Die ersten 8-9 Monate haben wir wirklich nur was anderes gemacht. Und dann haben wir mit Tetjana uns getroffen und dann haben wir geredet. Naja, eigentlich wollten wir Kulturverein machen. Und ja, das war ihr Traum, ein ukrainisches Haus in Dresden zu eröffnen. Wir haben das und jetzt gibt es dort ein Kita für die Kinder, es heißt Dalonki. Wir haben dort eine ukrainische Bibliothek und Filmclub und Buchclub. Also jede Woche irgendwelche Veranstaltung.
Und in ein paar Tagen gibt es ein neues Projekt. Da haben Sie mir auch einen kleinen schönes Büchlein mitgebracht, nämlich Gemeinsam heimatlos heißt es. Ist dort Ende September zu sehen in Dresden. Mhm. Worum geht's da? Was zeigen Sie?
Wir haben von Plattformverein eine Förderung von Kulturamt Dresden für dieses Projekt bekommen, zusammen mit einer Fotografin, ursprünglich aus Kharkiv, aber sie wohnt schon seit längerer Zeit in Dresden, Vira Dunke. Das ist eine Reihe von Interviews und Fotoreportagen mit geflüchteten Menschen, aber nicht nur aus der Ukraine, sondern aus verschiedenen Ländern. Und das war super interessant für mich, also wirklich aus Syrien, aus Libyen, aus Eritrea und Nordmazedonien. Und das hat einfach mein Weltbild geändert, weil ehrlich gesagt, vor dem Krieg in 2014, ja, ich hatte keine Ahnung, was in der Welt passiert. Also irgendwie abstrakt ja, aber ich habe das nicht so wahrgenommen wie jetzt.
Menschen, die alle ein Lebensgefühl teilen, nämlich plötzlich in ein anderes Land geworfen zu sein und da irgendwie klarkommen zu müssen, und zwar aus ganz verschiedenen Ländern, dieses Grundgefühl, das eint sie. Wann geht diese Ausstellung los in Dresden?
Am 23. September im ukrainischen Haus haben wir Vernissage.
Irina Fingerowa hat große Pläne und auch kulturelle Träume. Sie hat nämlich noch in Odessa ein Theater der Ohren mit ins Leben gerufen. Und dieses Theater der Ohren wird es in einiger Zeit, zumindest für einen Abend, auch in Dresden geben. Aber erstmal müssen Sie uns erzählen, was das meint, Theater der Ohren.
Also, ich habe in Odessa, als ich Studentin war, ganz viele Lesungen organisiert und niemand hat die Leute gehört, die, also, und dann hatte ich mir gedacht, ich schreibe Prosa, ich kann kein Poetry Slam machen oder so, und ich habe so ein Audiotheater ausgedacht. Das war erstmal eine Lesung und alle unsere Zuhörer, die waren mit den verbundenen Augen. Und deswegen heißt das Theater der Ohren, und das haben wir zusammen mit Museum von westlichen und östlichen Art in Odessa gemacht, also dort. Und dann langsam, ja, haben wir wirklich Theaterstücke gemacht mit Schauspieler und Regie und Musik und...
Aber immer mit verbundenen Augen.
Immer mit verbundenen Augen. Das ist wirklich Audiotheater. Also, yeah. Genau, deswegen für uns ist Musik so wichtig, und wir machen jetzt zusammen mit Semper 2, also Semperoper, in Dresden eine Veranstaltung, gemeinsame Veranstaltung mit unserem Verein Plattform Dresden e.V., um Geld für Medikamente und medizinische Ausrüstung für die Ukraine zu sammeln. Und es wird, ich habe ein Theaterstück geschrieben, es geht um eine geflüchtete Frau aus Kharkiv, die mit Kindern und ja, ihre alte Oma geflohen sind, und dann werden wir wirklich ein Audiotheaterstück machen. Alle werden mit den verbundenen Augen, es gibt ganz viele Musiker, also vom Opernhaus, und zwar eine Opernsängerin, Sofia Palamar, sie hat mitorganisiert. Ja, und ich hoffe, dass die Leute in Dresden, die können dann viel besser die Gefühle von geflüchteten Menschen vorstellen, weil das ist jetzt ganz aktuelles Thema. Und dann sammeln wir auch Spenden.
Ich wünsche Ihnen, dass das gut klappt. Die Aufführung des Theaters der Ohren, einmal sagen wir es, ist wann? Das ist, glaube ich, Anfang November in der Semperoper in Dresden. Tolle Adresse.
Semperoper, Semper 2, also das ist ein kleinerer
Semperoper
Raum.
Semperoper gehört trotzdem dazu.
Ja, genau. Und am 8. November haben wir eine Premiere, aber es wird erstmal nur einmal diese Veranstaltung. Es war ganz plötzlich, aber ja.
Ich wünsche von hier aus jetzt schon toi toi toi, dass das Lampenfieber, was Sie dabei natürlich auch haben, dass sich das auszahlt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Irina Fingerova. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die gesamte Familie in Deutschland wie in Odessa.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie bei uns heute Morgen zu Gast waren. Alles Gute.
Danke für die Einladung.